Sanktionen gegen Russland, scharfes Schwert oder stumpfes Symbol? Um Moskau zur Einstellung seines völkerrechtswidrigen Angriffskriegs auf die Ukraine zu bewegen, setzen die Verbündeten des angegriffenen Landes neben militärischer Unterstützung auch auf Sanktionen. So hat die EU gerade ihr 17. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet und arbeitet schon am nächsten. Der ukrainische Präsident Selenskyj drang bei seiner Visite in Berlin am Mittwoch ebenso auf weitere Maßnahmen wie der deutsche Außenminister Wadephul bei seinem Antrittsbesuch in Washington. Zugleich führt Russland seinen Krieg gegen die Ukraine weiterhin mit voller Wucht. Um Wirkung und Wirksamkeit der Russland-Sanktionen geht es im Gespräch mit dem Wirtschaftswissenschaftler Jannis Kluge. Er forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik zu diesen Fragen. Guten Tag, Herr Kluge.
Hallo, schönen guten Tag.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Kluge, die Sanktionen sollen es der russischen Regierung erschweren, den Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren. Sieht es danach aus?
Es sieht nicht danach aus. Wir müssen natürlich immer betrachten, eine Situation, wo es die Sanktionen nicht gegeben hätte, und die vergleichen mit der Situation, wo es jetzt Sanktionen gibt. Und natürlich hat Russland durch die Sanktionen Einnahmeausfälle. Aber weil der Krieg für Russland so eine hohe Bedeutung hat, wird eher an anderen Bereichen gespart. Und insgesamt sind momentan noch genügend finanzielle Mittel da, um den Krieg eben in der aktuellen Intensität fortzusetzen.
Man müsste es vielleicht mit einer sehr viel langfristigeren Perspektive sehen.
Die Zeitachse spielt eine sehr große Rolle. Die Wirkung ist natürlich eine, die auch teilweise sich akkumuliert im Laufe der Zeit. Es gibt schon auch Wirkung, wenn die Sanktionen eingeführt werden, also ganz früh. Dann ist es vor allen Dingen Disruption, Chaos. Das hatten wir ganz am Anfang der Vollinvasion. Aber jetzt aktuell sind wir in einer Phase, wo Russland sich relativ gut angepasst hat an viele Maßnahmen. Und auch dank bisher jedenfalls einigermaßen hoher Ölpreise, es schafft eben vieles zu kompensieren.
Nun verschärfen die Verbündeten der Ukraine die Sanktionen gegen Russland ja immer wieder. Also Einfuhrverbote, Exportbeschränkungen, Ölembargo, aber auch so weiche Maßnahmen wie Visabeschränkungen, um nur einige Maßnahmen zu nennen. Wo sehen Sie denn bisher die deutlichste Wirkung?
Ich glaube, am besten kann man die Wirkung eigentlich bei den Exportsanktionen, also auf die russischen Energieexporte, zeigen. Da kann man zum Beispiel zeigen, dass Russland auf seine Ölexporte jetzt einen gewissen Rabatt einräumen muss, wenn es die nach Indien beispielsweise verkauft. Und wenn man das aufsummiert, was da im Laufe des Jahres zusammenkommt, Russland pro Fass Öl immer so 10 oder 15 Dollar verliert im Vergleich zur Situation ohne Sanktionen, dann kommt man schon auf 20 bis 30 Milliarden Dollar, die Russland im Jahr entgehen. Das ist eine Seite, die man gut zeigen kann. Man kann auch gut zeigen, dass die russische Kohleindustrie sich aktuell in der Krise befindet. Das hängt auch damit zusammen, dass wir eben Kohleimporte aus Russland sanktioniert haben. Und es einfach unglaublich schwierig ist, die Kohle, die ja sehr schwer und großes Volumen hat, woanders hinzutransportieren. Das heißt, da ist es tatsächlich sehr deutlich zu sehen. Es gibt natürlich auch deutliche Wirkungen bei den Beschränkungen auf Importe, beispielsweise auf Flugzeugteile. Russland hat zwar noch Flugzeuge, die es jetzt in der zivilen Luftfahrt einsetzen kann, aber die Flotte schrumpft, und das sorgt natürlich dafür, dass auch die Preise im Flugverkehr steigen und dass das schwieriger wird für Russland. Aber wir sind inzwischen auch schon bei den meisten Sanktionen über 3 Jahre nach der Einführung. Und natürlich gibt es Anpassungsprozesse und es gibt auch Reaktionen von der russischen Seite. Und die sorgen dafür, dass viele dieser Effekte dann nicht mehr so deutlich zu erkennen sind. Also nur ein Beispiel: Es gibt natürlich auch viele Sanktionen gegen den Export von Halbleitern, also Chips, nach Russland. Und da haben sich eben Umgehungswege etabliert, vielfach durch China, aber durch andere Drittstaaten auch. Und über diese Wege kann Russland sich aktuell mit diesen Materialien relativ gut versorgen, auch wenn es alles teurer geworden ist.
Das gehört auch zu den Anpassungsprozessen, die Sie meinen, dass über Drittstaaten wie Kasachstan, China, haben Sie auch gerade genannt, oder die Türkei Sanktionen umgangen werden. Wie groß ist denn insgesamt die Bedeutung dieser Umgehungsstrategie oder Anpassungsstrategie?
Diese Umgehung ist für Russland überlebenswichtig. Das ist wirklich gerade bei den Sanktionen, die sich gegen die russischen Importe richten, also das Technologieembargo, ist das absolut entscheidend. Es ist auch da, sodass China eine herausragende Rolle spielt. Also ich würde schätzen, ungefähr 80% dieser Umgehung findet durch China statt. Das heißt, dass auch westliche Technologien durch China nach Russland gelangen. Wenn wir beispielsweise auch an westliche Halbleiter denken, dann werden die oft in Südostasien produziert und dann vielleicht nach China exportiert, vielleicht in China selbst produziert und gelangen von dort auch nach Russland. Und das ist entscheidend für Russland. Ohne diese Umgehungsmöglichkeiten stünde Russland wirklich vor großen Problemen. Aber ja, es ist gleichzeitig auch unglaublich schwer, das zu stoppen, weil wir natürlich nicht so viel Kontrolle darüber haben, was in einem Drittstaat wie China passiert.
Wie genau weiß man eigentlich, wie es um die russische Wirtschaft bestellt ist? Kann man den offiziellen Daten trauen?
Aus meiner Sicht kann man den Daten trauen. Es gibt auch in Russland noch einen überraschend kontroversen Diskurs zu der wirtschaftlichen Lage. Es gibt da Experten, es gibt Forschungsinstitute. Das ist ein Bereich, der in gewissen Grenzen noch nicht, also nicht als politisch gesehen wird. Und deshalb ist da noch ein gewisses Maß an, würde ich sagen, Wissenschaftsfreiheit vorhanden. Und das sorgt dafür, dass viele Augen auf diese Daten schauen und dass das viel diskutiert wird, auch teilweise heiß diskutiert wird, wie gut die sind und ob die irgendeine andere Entwicklung verdecken. Natürlich auch über die zunehmende Zensur von Daten, die es schon gibt. Also Daten werden einfach nicht veröffentlicht. Aber insgesamt gibt es doch eben da noch ja, sehr viel Diskussion von sehr verschiedenen Experten, die das seit sehr langer Zeit machen. Und darum gibt es eigentlich aus meiner Sicht keine Gründe, daran zu zweifeln, dass diese Daten relevant und echt sind. Man könnte natürlich die Theorie haben, dass es dann die offiziellen Daten gibt und dann gibt es vielleicht noch insgeheim die wahren Daten. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht an solche Theorien, weil das viel zu komplex wäre. Und da müsste sozusagen die gesamte Statistikagentur eingeweiht sein, wo tausende Menschen arbeiten. Außerdem hat Russland auch einfach nicht so das Motiv, uns über die eigene Wirtschaftslage zu täuschen, wie das bei uns manchmal vermutet wird.
Herr Kluge, fördern diese Sanktionen eigentlich innenpolitisch den Rückhalt für Wladimir Putin?
Aus meiner Sicht haben sie keinen besonderen Einfluss auf den innenpolitischen Rückhalt. Natürlich versucht die russische Regierung, die Sanktionen zu instrumentalisieren, auch um zu zeigen, dass der Westen eben darauf aus ist, Russland in die Knie zu zwingen. Das offizielle Narrativ ist an der Stelle, Sanktionen werden so oder so eingeführt. Das hat nichts mit dem Krieg zu tun, das hat nichts. Es ist einfach nur Containment. Russland soll daran gehindert werden, sich zu entwickeln. Das ist das offizielle Narrativ. Gleichzeitig ist das sozusagen offizielle Haltung auch immer, die Sanktionen machen uns überhaupt nichts aus. Das heißt, das ist sogar vielleicht noch förderlich für uns, weil wir dann unsere eigenen Kompetenzen, unsere eigenen Technologien entwickeln. Und das ist sozusagen nutzlos und der Westen schadet sich nur selber. Es gibt natürlich gewisse Widersprüche zwischen diesen Narrativen, zwischen diesen Einordnungen von staatlicher Seite. Das macht aber gar nichts. Es ist ja auch ein Teil von Propaganda. Aber es ist nicht so, dass die russische Regierung sich hinstellt und sagt, all unsere wirtschaftlichen Probleme sind nur wegen dem Westen. Und also, weil man eben diese Probleme gar nicht als sanktionsbedingt anerkennen möchte. Man möchte nicht anerkennen, dass die Sanktionen wehtun.
Das heißt dann also, dass die Sanktionen oder das Bewusstsein für die Sanktionen in der russischen Bevölkerung auch nicht so weit verbreitet ist, beziehungsweise dass die Bevölkerung nicht das Gefühl hat, zu verlieren durch die Sanktionen?
Ich glaube, dass das sehr stark davon abhängt, wie man fragt, weil es in den unterschiedlichen Bevölkerungsschichten in Russland die Menschen einfach unterschiedlich stark betroffen sind von den Sanktionen. Wenn Sie beispielsweise in einer Großstadt wohnen, vielleicht für ein westliches Unternehmen gearbeitet haben, relativ viel auch westliche Güter konsumiert haben, vielleicht auch gerne mal nach Europa gereist sind, dann treffen Sie die Sanktionen persönlich sehr hart. Wenn Sie aber eher in der Provinz wohnen, vielleicht eher sozusagen lokal produzierte Güter konsumieren und auch vielleicht überhaupt keinen Pass haben, es gibt es auch eben, es ist so sehr, sehr viele Russen waren noch nie außerhalb des Landes, also kein Reisepass, dann kann es sein, dass sie von den Sanktionen nicht viel mitbekommen. Jedenfalls können sie nicht klar erkennen, welche wirtschaftlichen Probleme, die es vielleicht gibt, wie beispielsweise Inflation, eigentlich mit den Sanktionen wie zusammenhängen.
Ein Argument, das öfter vorgebracht wird von Gegnern oder Skeptikern von Sanktionen, dass eben der Mann auf der Straße, die Frau auf der Straße die Folgen der Sanktionen im Alltag zuallererst zu spüren bekommen würde. Das stimmt dann also so nicht?
Aus meiner Sicht nicht. Natürlich ist es so, dass in Russland sehr viele Dinge wirtschaftlich gleichzeitig passieren. Wir haben auf der einen Seite die Sanktionen, die eingeführt worden sind. Wir haben gleichzeitig den Krieg, der dafür sorgt, dass der Staat sehr viel ausgibt, sehr viele Jobs geschaffen werden, Rüstungsindustrie, im Militär. Wir hatten dann auch eine Phase sehr hoher Energiepreise. Und alle diese Dinge haben zusammengewirkt. Und das hat dazu geführt, dass die Arbeitslosigkeit beispielsweise in Russland sehr gefallen ist in den letzten Jahren und auch die Gehälter der Menschen sehr gestiegen sind. Es ist aktuell sogar ein Problem für die russische Regierung, dass es Arbeitskräfteknappheit gibt. Für die Menschen ist das gut. Also die haben dadurch steigende Gehälter. Aber da sieht man eben schon, dass es teilweise sehr schwer auseinanderzuhalten ist, was ist eigentlich ein Sanktionseffekt und was ist ein Effekt jetzt einfach von diesen staatlichen Ausgaben für den Krieg. Die Sanktionen sind schon so gestaltet, dass sie nicht die verwundbaren Teile der Bevölkerung treffen. Das heißt, es gibt Ausnahmen, vor allen Dingen im Bereich von medizinischen Gütern. Also wenn wir die europäischen Exporte nach Russland betrachten, dann ist ein Großteil davon im Pharmabereich und eben medizinische Geräte. Es ist auch anfänglich so gestaltet worden, dass man beispielsweise günstige Elektronik nicht sanktionieren wollte, um der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, sich weiter unabhängig zu informieren. Also man hat versucht, gewisse normative Grenzen zu setzen beim Sanktionieren, damit es nicht zu sozialen Härten oder humanitären Krisen kommt in Russland durch die Sanktionen.
Für den Westen haben die Russland-Sanktionen ja durchaus auch einen Preis. Es gibt Unternehmen, die wegen der hohen Energiepreise Verluste hatten oder für die ein wichtiger Markt dadurch weggebrochen ist. Was sagen Sie, ist der Schaden für Russland trotzdem höher als für die Unterstützer der Ukraine?
Die Auswirkungen auf Deutschland oder auf Europa, auf die westlichen Staaten, sind nicht so leicht zu quantifizieren. Es gibt da ein ganz besonderes Maß, aber ein ganz besonderer Punkt, und das sind die Gasimporte aus Russland. Letztlich hat Russland 2022 selbst entschieden, die Gasexporte nach Europa, vor allem durch Nord Stream, aber durch andere Pipelines einzustellen. Und das hat eben zu dieser Energiekrise geführt und hat bei uns die Inflationsraten in die Höhe getrieben, weil bei Gas die Preise sehr empfindlich reagieren auf Angebotsveränderungen. Und der Gaspreis wirkt sich auch sehr stark auf den Strompreis aus. Und das hat bei uns wirklich zu diesen teilweise horrend hohen Energiekosten geführt. Das waren keine direkten Sanktionsauswirkungen. Das ist immer wieder wichtig zu betonen. Es gibt bis heute keine Sanktionen auf russisches Gas. Das heißt, das war eine russische Entscheidung. Man kann das natürlich im Kontext von Wirtschaftskrieg irgendwie in einen Topf werfen. Aber das sind keine Rückwirkungen unserer Sanktionen gewesen. Und wenn wir uns mit diesen Rückwirkungen befassen, ist es natürlich auf der einen Seite so, dass die Experten in Brüssel, die Sanktionen mitgestalten, natürlich auch in den Hauptstädten in Europa, dass die natürlich sehr genau schauen, welche Maßnahme würde uns eigentlich wehtun. Und wenn es für zu schmerzhaft gesehen wird, dann legt man lieber ein Veto ein oder man versucht etwas anderes zu finden. Das heißt, die Sanktionen sind gezielt so gestaltet, dass die Kosten für uns nicht zu hoch werden. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass Russlands Wirtschaft natürlich viel, viel kleiner ist als die westlichen Wirtschaften. Und wenn man jetzt durch Sanktionen die Handelsbeziehungen zwischen dem Westen und Russland kappt, gibt es natürlich auf beiden Seiten gewisse Verluste, das ist klar. Aber in Russland, in dieser kleinen Wirtschaft, fallen diese Verluste eben konzentriert an. Und im Westen, der eben, ja, wenn man jetzt den gesamten Westen zusammennimmt, einschließlich der USA, vielleicht 20 Mal größeres Bruttoinlandsprodukt hat, verteilt sich das auf viele Schultern. Das heißt, die Auswirkungen, es ist kaum vorstellbar, dass man eine Sanktion findet, wo praktisch dann die westlichen Staaten mehr leiden als Russland. Also die Wirkung ist tatsächlich auf Russland deutlich stärker konzentriert. Und alles, was wir an Rückwirkungen von den Sanktionen selber haben, ist im Vergleich dazu wirklich minimal.
Welche Sektoren oder Technologien sollten denn westliche Sanktionen jetzt ins Visier nehmen, um weiterhin spürbaren Druck auszuüben? Oder hat der Westen sein Repertoire an Sanktionen schon ausgereizt?
Ich befürchte, dass das zum Teil der Fall ist, also dass das Repertoire schon deutlich geschrumpft ist. Man kann das natürlich auch positiv formulieren. Es wurde schon einfach sehr viel gemacht und der Handel, unser Handel mit Russland ist extrem stark zurückgegangen. Also wir reden da von 75% und mehr und das Verbleibende ist, wie gesagt, dann oft medizinische Güter, wo man eben auch kritisch hinterfragen kann, ob man und in welchem Maße man das sanktionieren möchte. Natürlich machen sich seit über 3 Jahren viele Leute sehr viel Gedanken darüber, was man noch sanktionieren könnte und müsste. Und dabei kommen auch immer wieder neue Güter ins Spiel. Also ein Beispiel, sind die Controller von Spielekonsolen. Das ist erstmal nicht offensichtlich mit dem Krieg verbunden, aber die werden eben eingesetzt, um Drohnen zu steuern beispielsweise. Deshalb sind die zuletzt in einem Sanktionspaket auch sanktioniert worden. Aber im Bereich von Dual-Use-Gütern, also Gütern, die man sowohl militärisch als auch zivil einsetzen kann, im Bereich von Maschinen, natürlich im Bereich von Waffen und Sensoren, war natürlich schon sehr, sehr früh das Technologieembargo sehr weitgehend. Und alle Pakete, die wir eigentlich in den letzten, ich würde sagen, 2 Jahren gesehen haben, Sanktionspakete der EU beschäftigen sich vor allen Dingen mit der Bekämpfung von Sanktionsumgehungen und gar nicht mehr so sehr damit, jetzt immer nochmal neue zusätzliche Maßnahmen zu beschließen.
Unter welchen Bedingungen würden Sie Sanktionen gegen Russland denn als erfolgreich bewerten?
Die Sanktionen wären dann erfolgreich, wenn beispielsweise der Krieg enden würde, weil Russland eine kompromissbereite Haltung in Verhandlungen einnimmt. Auch dann wäre es sehr schwierig, das eindeutig zu beweisen, dass die Sanktionen dabei eine entscheidende Rolle gespielt haben. Also Sanktionen haben immer ein Beweisproblem, egal ob sie erfolgreich sind oder nicht. Aber das wäre das Ziel. Das Ziel wäre, Russland kompromissbereiter zu machen. Letztlich kann man sich natürlich Situationen vorstellen, in denen es in Russland innenpolitische oder wirtschaftliche Probleme gibt, die das Regime selbst gefährden und die vielleicht drohender sind, als es für Putin wäre, diesen Krieg zu beenden, was ja auch mit Risiken für Putin verbunden ist. Also diese Entscheidung, jetzt einen Waffenstillstand einzugehen, für Russland attraktiver machen. Momentan sind wir von der Situation relativ weit entfernt, das muss man auch sagen. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es einmal zu einem Abkommen oder zum Ende dieses Krieges kommt, bin ich ziemlich sicher, dass die Sanktionen und die wirtschaftliche Entwicklung in Russland dabei eine Rolle gespielt haben werden. Das ist Stand heute Spekulation, aber das ist die Theorie der Wirksamkeit von Sanktionen. Es gibt auch noch andere Arten, auf denen, also wie Sanktionen wirken. Natürlich ist das auch ein Signal an Drittstaaten, dass was passiert, wenn man den Nachbarn überfällt, dann gibt es eben Sanktionen. Es ist ein Signal auch an uns selbst nach innen. Wir lehnen das ab, wir stehen zum Völkerrecht. Es ist auch am Anfang der Versuch gewesen, Russland überhaupt davon abzuschrecken, es zu tun, indem man damit droht, dass Sanktionen eingeführt werden. Das heißt, es gibt ganz verschiedene Arten, wie Sanktionen eingesetzt werden und wirken können. Zuletzt ist natürlich auch die Hoffnung, dass die Aufhebung von Sanktionen in Verhandlungen vielleicht sozusagen eine Art Verhandlungspfand auch werden könnte. Das ist nicht bei allen Sanktionen der Fall, denke ich, weil es eben diese Anpassungsprozesse gibt, aber beispielsweise bei den Zentralbankreserven. Es sind ja um die 300 Milliarden Dollar in Zentralbankreserven von den Sanktionen eben immobilisiert. Das heißt, sie können nicht von Russland, darauf kann nicht zugegriffen werden. Und das freizugeben wäre natürlich hochinteressant für Russland. Aber das heißt, in Verhandlungen können die dann auch nochmal eine Rolle spielen, wenn es darum geht, dass es beispielsweise einen Waffenstillstand oder tatsächlich irgendeine Art von Frieden gäbe.
Nun kommt die Stiftung Wissenschaft und Politik, für die Sie arbeiten, in einer Metastudie zu dem Ergebnis, dass autokratische Regime selten nachgeben aufgrund von Sanktionen. Sehen Sie auch im Fall von Russland prinzipielle Grenzen von wirtschaftlichen Sanktionen?
Ich sehe Grenzen und dennoch bin ich davon überzeugt, dass die Sanktionen bereits wirksam sind aktuell. Es ist beispielsweise sehr einfach zu zeigen, dass Russland jetzt in einer deutlich besseren wirtschaftlichen Situation wäre, hätte es die Sanktionen nicht gegeben. Wir hatten vorhin über die Ölexporte gesprochen. Hätte Russland jedes Jahr in den letzten 3 Jahren diese 20, 30 Milliarden mehr eingenommen, stünde Russland heute deutlich besser da, könnte viel mehr dafür ausgeben, zu rekrutieren, noch mehr dafür ausgeben, Waffen zu importieren aus Iran, aus Nordkorea beispielsweise. Und das heißt, natürlich haben die Sanktionen bereits die Position Russlands verschlechtert im Vergleich zu einem Szenario ohne Sanktionen. Man muss immer schauen, welches Ziel man mit den Sanktionen verknüpft. Und dass Russland den Angriff einstellt, dass es einen Waffenstillstand gibt und Frieden vielleicht letztendlich, ist ein sehr, sehr großes Ziel. Und ich glaube, dass Sanktionen einen Beitrag leisten können, aber nicht, dass sie es alleine erreichen können. Da bin ich auch skeptisch. Aber was jetzt die aktuelle Lage betrifft, haben die Sanktionen auf jeden Fall schon jetzt einen Unterschied gemacht.
Herr Kluge, dem US-Präsidenten Trump ist die Normalisierung des Verhältnisses zu Russland ja offenbar viel wichtiger als das Verhältnis zu Europa oder die Beendigung des Krieges, des russischen Krieges gegen die Ukraine. Was, wenn die USA keine schlagkräftigen Sanktionen gegen Russland mehr verhängen. Kann Europa das ausgleichen, ohne selbst wirtschaftlichen Schaden zu erleiden dann auch noch?
Die Mittel der Europäer sind bei Sanktionen etwas begrenzter als die der Amerikaner, weil die Amerikaner eben nicht nur den eigenen Handel mit Russland sanktionieren, sondern auch Russlands Handel mit Drittstaaten wie Indien oder China. Oder das zumindest können, dadurch, dass die Amerikaner die sogenannten Sekundärsanktionen in ihrem Repertoire haben, also Sanktionen gegen Unternehmen in Drittstaaten wie Indien. Eine indische Raffinerie, die russisches Öl importiert, kann von den Amerikanern dafür sanktioniert werden. Außerdem haben die Amerikaner durch das dollarbasierte Finanzsystem auch eine deutlich größere Reichweite. Es ist für diese Unternehmen in Drittstaaten viel schmerzhafter, von den Amerikanern sanktioniert werden, als von den Europäern sanktioniert zu werden. Auch das steigert die Möglichkeiten der Amerikaner. Und deshalb waren die Amerikaner immer ein sehr, sehr wichtiger Teil dieser Sanktionskoalition im Westen. Die Europäer sind aber auch nicht machtlos. Es sind auch einige sehr wichtige Instrumente, die die Europäer alleine unter Kontrolle haben. Das eine sind die Zentralbankreserven, die wir schon angesprochen haben. Der Großteil davon liegt in Euros und ist damit unter europäischer Kontrolle. Es geht aber auch um die Verbindung russischer Banken zu SWIFT beispielsweise. Das SWIFT-Netzwerk ist auch unter europäischer Kontrolle, weil der Hauptsitz eben in Belgien liegt. Auch eine Sanktion, die die Amerikaner nicht aufheben können ihrerseits, das ist eine europäische Sanktion. Und auch unser Ölimportembargo, unser Kohleimportembargo, das heißt, alle diese Maßnahmen sind in unserer eigenen Hand. Was schwächer werden würde, wenn die Amerikaner nicht mehr mitspielen, wäre eben die Durchsetzung gegen Drittstaaten, auch eben Druck auszuüben, selbst auf Länder wie China, dass sie eben wenigstens bestimmte Dinge, die militärisch relevant sind, jetzt aktuell nicht nach Russland schicken. Das ist schwierig, das ist immer sozusagen viel Verhandlungen, aber dafür braucht man schon auch die Amerikaner, weil die eben durch ihre Sanktionen, auch ihre politische Macht natürlich einfach auch dann für die chinesische Seite relevanter sind. Insofern wäre das ein herber Verlust, wenn die Amerikaner aus dieser Koalition ausscheren. Dafür müssen sie gar nicht die Sanktionen aufheben, sondern es reicht schon, dass sie eben bei der Durchsetzung nicht mehr so aktiv beteiligt sind und den Europäern dabei nicht weiterhelfen. Auch das sorgt schon für eine Erosion der Wirksamkeit dieser Maßnahmen.
Herr Kluge, Sie haben jetzt im Gespräch immer wieder betont, dass man eben langfristig auch denken muss, wenn man die Wirksamkeit von Sanktionen beurteilen will. Seit mehr als 3 Jahren, also wir gehen jetzt ins 4. Jahr, wird Sanktionspaket um Sanktionspaket verhängt, auch von den Europäern. Droht in Europa, droht in Deutschland so etwas wie Sanktionsmüdigkeit?
Mein Eindruck ist eigentlich schon, dass die Sanktionsmüdigkeit spätestens mit dem Beginn dieser Energiekrise in Deutschland da ist, auch wenn, wie gesagt, die Energiekrise eigentlich ein Ergebnis der russischen Entscheidung war, die Gaslieferung einzustellen. Trotzdem ist das in Deutschland in der Diskussion sehr stark vermischt worden, weil es eben auch die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland betrifft. Und seitdem ist man, glaube ich, sehr vorsichtig und der Appetit auf neue Sanktionen ist sehr gering. Und es ist auch so, dass wir natürlich am Anfang dieser Vollinvasion ein sehr großes politisches Momentum hatten. Wir hatten praktisch einen Schock in den westlichen, in den europäischen Gesellschaften. Und wir haben uns ein Stück weit an diesen Krieg gewöhnt. Und wir haben nicht mehr die Bereitschaft ist nicht mehr sehr verbreitet, da jetzt weitere Opfer zu bringen aktuell, um sozusagen nochmal Sanktionen einzuführen oder vielleicht auch deutlich mehr Geld in die Ukraine zu schicken. Das ist einfach ein Gewöhnungseffekt und auch deshalb sind die Sanktionspakete in den letzten 2 Jahren immer kleiner geworden. Auch wenn sie, ja, wie Sie richtig sagen, immer wieder neue Pakete gibt. Letztlich kann man die heutigen Pakete nicht mehr mit dem vergleichen, was in Paket 1, 2, 3, 4 und 5 und 6 entschieden wurde. Das waren richtig große Maßnahmen. Heute geht es eher darum, wie gesagt, das bisher Entschiedene weiter gut durchsetzen zu können und zu verhindern, dass es seine Wirkung verliert.
Vielen Dank, Herr Kluge.
Sehr gerne.
Um Wirkung und Wirksamkeit der Russland-Sanktionen ging es im Gespräch mit dem Wirtschaftswissenschaftler Jannis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das Gespräch führte Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.